habe ich schon gesagt, dass ich die Leser von Perry Rhodan eigentlich im Großen und Ganzen mag.
Ist das jetzt sowas, was ich hinten aus dem Podcast rausschneide und vorne ran und alle zwei Minuten wieder abspiele?
Das kannst du meinetwegen
machen. Ja, das machen wir so.
Das kannst du gerne machen.
Wir haben euch alle ganz dolle lieb. Hier drin. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Sondersendung des Warpcast. Wir haben ein aktuelles Thema und der Mario möchte unbedingt mit mir über ein Thema sprechen. Hallo Mario.
Hallo liebe Zuhörer, hallo böser Chris.
Hallo Mario. Über was willst du reden und warum?
Naja, ich habe mir gedacht, nachdem so ein bisschen die Emotionen hochkochen im Verlagsforum und auch bei uns in Facebook, Thema ist Band 3072, Cookies tot.
Also wir reden über Perry Rhodan
in unserer ersten. Tod.
Wir reden über Perry Rhodan in unserer ersten Sondersendung. Welche Überraschung.
Ja, was auch sonst. Und da die Emotionen dort also wirklich völlig ungerechtfertigt in kleinkindische Bereiche gehen, die gar nicht gehen, dachte ich mir, darauf gehen wir diesmal nicht ein. Das haben andere Podcasts schon gemacht. Finde ich auch in Ordnung. Wir haben aber ein Real Life, was wir noch versorgen mussten. Chris seine Frau, ich mein Magen. So dass wir im Endeffekt, oder ich mir gedacht habe, ich stelle dem Chris, der den lieben Gucki, den Ilt, den Mausbieber, ja noch gar nicht kennt, diese Figur einfach mal, soweit es irgendwie geht, vor und fasse damit vielleicht für den einen oder anderen momentan etwas echauffierten Altleser. Und das meine ich jetzt diesmal positiv belegt. Guck ihn nochmal vor. So ein bisschen was aus seiner Lebensgeschichte und lasse vielleicht für den einen oder anderen auch nochmal Revue passieren. Was ist an der Figur eigentlich toll und was war schon immer an der Figur ambivalent?
Aber bevor wir jetzt mit dem Ilt anfangen, du musst mir das jetzt doch nochmal ein bisschen erklären, was da jetzt genau passiert ist, weil ich raff das nämlich noch nicht ganz. Warum kennen die Leute, die Hefte, die noch gar nicht herausgekommen sind, schon und können darüber im Internet diskutieren. Wie funktioniert das?
Also Heft 3072 wurde der Spoiler veröffentlicht am Mittwochabend. Das heißt, es müssen welche gewesen sein, die ein Vorab-Exemplar hatten oder von ihrem Buchdealer die Dinger früher kriegen.
Also wir sind heute am 5.7. Ne? Das wird im Laufe der nächsten Woche rauskommen, also irgendwann so am 10.
Es kam am Donnerstag offiziell raus.
Ach, letzten Donnerstag schon? Also der jetzt vergangen Richtig. Ist. Ich habe gedacht, es kommt erst noch. Okay.
Es ist jetzt 3 Tage her, seitdem das Heft offiziell auf dem Markt ist. Heft 3072 war aber von vornherein herausragend schon, weil Titel Der Ilt muss sterben. Ausrufezeichen.
Okay. Wer ist der Ilt? Das ist ja auch unsere unser Folgenname heute. Ne? Wer ist der Ilt? Also was ich über Cookie bis jetzt weiß, er ist ein Mausbiber. Es ist gibt Folgefragen in meinem Kopf, die wirst du mir aber gleich erklären können. Ich weiß, dass er ein Unsterblicher ist. Ich weiß, dass er ein Ilt ist, was auch immer ein Ilt ist. Und ich weiß, dass er ein Kumpel von Perry Rhodan ist. Gleichzeitig weiß ich, dass er seine Frau verprügelt, was du mir mal erzählt hast. Und was habe ich noch vergessen? Ach so, in den Heften, die ich bis jetzt gelesen habe, ist er noch nicht vorgekommen. Also ich bin jetzt Stand Heft 15 und halt die Dürversum-Quadrologie.
Wir fangen am besten mal mit Heft 17 an. Da war Gucki noch nicht drinne. Aber da erreichte Perry Rhodan auf dem Weg zum kosmischen Rätsel und zur Unsterblichkeit den Planeten Tramp. Er wurde so genannt, weil er als einsamer Planet um eine sterbende Sonne düste. Und dort wurden eine ganze Menge Mausbiber gefunden. Tagsüber eher unintelligent und nachts intelligent, oder war es andersrum? Auf jeden Fall gab es einen unter diesen, das erfährt man dann in Heft 18, der wirklich tags und nachts intelligent war. Das ist hauptsächlich Gukis echte Mutation. Mausbiber sind ungefähr 1 Meter groß, sehen aus wie eine Kreuzung zwischen Maus und Biber. Also eigentlich so eine Art, ja, so ein bisschen wie der Raccoon auch von den Guardians of the Galaxy, nur eben als Maus.
Ne? Aber warum sieht Gucki auf den Heftcovern immer aus wie ein Raccoon, also wie ein Waschbär.
Das kommt drauf an, wer es gemalt hat.
Okay.
Also da gibt es sehr viele verschiedene Darstellungen. Da sind die Zeichner halt sehr, sehr kreativ, ihn teilweise liebevoll darzustellen, teilweise zu verhunzen. Das hat auch schon Johnny Brook geschafft, also zwischen genialer, schöner Darstellung als verspielter, kleiner Lausbub bis hin zu, ich weiß nicht, einem mordlüsternden Überviech, bei dem dessen Anblick man sagt, okay, ich geh mal. Gookie beherrscht die Telepathie, also er kann Gedanken lesen. Gookie beherrscht die Telekinese, er kann also Sachen durch Kraft seines Geistes bewegen. Und er kann teleportieren. Teleport und Telepathie sind Gaben, die die Mausbiber grundsätzlich eigentlich haben. Wenn ein Mausbiber geboren wird, teleportiert er aus dem Mutterleib heraus, er geht also nicht durch den Geburtskanal, und wird über Telepathie von den Eltern versucht, also die versuchen ihn dann zu finden. Mhm.
Sehr angenehm für
sich das ausgedacht hat.
Sehr angenehm für die Mausbiber-Mutter.
Ja, wer auch immer sich das ausgedacht hat, es ist zumindest lustig zu lesen. Nehmen wir es unter naivem Charme der 60er, nicht wahr?
Ja.
Perry kann diesen Planeten verlassen, den Planeten Tramp. Und in Heft 18 erfahren wir dann, dass sich Plofre, so heißt Gookie eigentlich.
Plofre.
Richtig, P-L-O-F-R-E.
Klingt, das klingt wie eine vulkanische Suppe.
Ja, oder Klofrau.
Ja, irgendwie sowas.
Entschuldigung, das ist nicht böse gemeint, aber der Name ist einfach seltsam. Aber gut, Namen sind nun mal so, wie sie sind.
Ja, das ist so, wie wenn du in 10 vorne sitzt und dann so sagst, Mensch, Geinen, dein Klofre heute ist ganz schön scharf.
Mhm.
Ne? Funktioniert. Die Leute, und, die Leute werden mich hassen, oder?
Ja, zum Teil schon. Aber wir müssen es ein bisschen mit Spaß aufarbeiten, weil dafür ist das Thema, was im Moment in der Leserschaft hochkocht, einfach zu ernst. Und ich bin auch total gestresst und K.O. von den letzten 3 Tagen. Also es war unheimlich, aber lassen wir das. Gookie ist also knapp über 1 Meter groß und ähnelt wie alle Ilts einem übergroßen Biber mit dem Kopf einer Maus und einem großen Nagezahn. Und daher auch der allgemein für die Ilts verwendete Begriff Mausbiber. Pelzträger natürlich mit einem rötlichen Schimmer, einem Biberschwanz und deutliches Übergewicht. Er futtert halt gerne. Gookie macht so ein bisschen Geheimnis um sein Alter, aber er ist voraussichtlich circa 600 Jahre irgendwann alt. Das ist auch so die ungefähre Lebenserwartung der Mausbiber, aber wahrscheinlich ist er auch da ein bisschen mutiert. Er hält halt irgendwann sehr, sehr spät einen Zellaktivator. Im ersten Heft, Heft 18, in dem er auftritt, ein übles Machwerk, wirklich ein schlechtes Heft, aber wirklich schlecht, schlecht. Rezension auf warpcore.de, wird Gookie noch sehr seltsam dargestellt. Zum einen sehr verspielt, lässt auch den lieben Bully zum Beispiel unter der Zentrale kreisen, telekinetisch, ne? Und irgendwann auch in den Suppentopf reinfallen.
Ja, ich muss, darf ich mal ganz kurz? Ich bin nämlich gerade quer so ein bisschen am Scrollen. Ich hatte ja eigentlich in der Vorbereitung gedacht, ich schaff's noch, den Peripedia-Artikel zu lesen.
Finger weg.
Gookie. Aber ich bin auch gerade über seine Charakterisierung gestolpert. Kann das sein, dass er so ein bisschen da gewesen ist, um Bully so ein bisschen diesen albernen Touch wegzunehmen und ihn ein bisschen strenger zu machen und einfach einen ernsteren Charakter aus Bully zu machen und das dann mit Gookie abzuarbeiten?
Das hat sich irgendwann ergeben, dazu komme ich aber noch.
Okay, dann wollte ich dich nicht weiter unterbrechen, Entschuldigung.
Alles gut, ich muss einen Monolog halten, damit du überhaupt die Grundsätze von Gookie verstehst.
Gerne.
Gookie wird zu Anfang in diesem Heft als mordlüstern beschrieben zum Teil und gleichzeitig auf dem Niveau eines 5-Jährigen mit dem Spieltrieb eines 3-Jährigen. Das ist also eine sehr ambivalente Figur. Er lässt da zum Beispiel ohne Not Tuglanter, also im Endeffekt Lebewesen, zu Tode kommen, die ihm eigentlich gar nicht wirklich gefährlich werden konnten. Also das sind so Sachen, haken was ab. Diese Inkonsistenz in Gookies Darstellung hat sich übrigens bis in die späten 1400er Hefte hinein größtenteils aufrechterhalten. Gucki ist ursprünglich von Karl Herbert Scheer, also zumindest laut offizieller Lesart, obwohl es da auch unterschiedliche Aussagen gibt, entwickelt worden. Und Walter Ernsting hat sich halt diese Figur geschnappt mit Heft 18 und so viel Spaß dran gefunden, dass er sie beibehalten hat. Und damit beantwortet sich auch deine eingehende Frage. Ja, Gucki ist eigentlich so durch die Umstände zu einer Art Comic Relief avanciert. Ja, man konnte mit Gucki natürlich, der natürlich Gucki heißt, wegen der großen Augen, gucken, ne? Gucki. Namensgebung in den 60ern war sehr kreativ.
Ja, die haben auf jeden Fall alles mitgenommen. Der Roboter heißt Robby. Die gucken, die schauende Ratte, Mausbiber meine ich natürlich, heißt Gucki. Ja.
Wir nehmen es einfach mal so hin, ja. Gucki ist halt ein ambivalenter Charakter, aber man konnte mit ihm halt zum einen den typischen Hauruck-Humor der 60er Jahre sehr gut verwirklichen. Also Fips Asmussen hätte seine Freude gehabt. Man konnte Bulli, und da hast du nicht unrecht, im Laufe der Zeit den kindischen Sidekick wegnehmen. Wobei man Bulli meistens als harmloses Opfer von Guckis Streichen dann dargestellt hat. Und Gucki ist halt Gucki. Ja, Gucki ist als Multimutant natürlich unheimlich wertvoll für Perry Rhodan. Aber Gucki macht doch häufig das, was er will. Also wenn du Gucki einen Befehl gibst, mache A, dann sagt er sich, ach, B scheint mir aber sinnvoller. Ich mach B. Was auch der Grund ist, dass er ewig nur Sonderleutnant blieb. Er wurde ab und zu befördert, um gleichzeitig wieder degradiert zu werden. Und das, was ihm geholfen hat, all die Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende zu überleben, ist so eine gewisse unbekümmerte Leichtigkeit, so eine Schuspe, die er hat.
Also eher so Douglas Adams als Ray Bradbury.
Ja, ja, ein wenig. Das trifft es eigentlich schon recht gut, ja.
Und woher kommt die Liebe von den Leuten? Also ich meine, dadurch, dass jetzt, was jetzt mit dem Charakter passiert ist oder eben passiert, keine Ahnung, ich weiß es ja noch nicht, ich habe mich da rausgehalten, ich halte mich ja immer raus aus solchen Sachen. Ne? Ich will das dann selber lesen, irgendwann mal in 48 Jahren und will mich dann darüber aufregen. Aber warum polarisiert das jetzt so? Was gibt der Charakter den Leuten? Warum sind die so verbunden damit?
Gucki ist halt ein Sinnbild, ist einer der Charaktere, der am häufigsten innerhalb der Serie auch Handlung getragen hat. Was man natürlich in der Leserschaft schon eigentlich seit Anbeginn sehr gut verfolgen konnte, war, Gucki war nie der beliebteste Charakter oder der unbeliebteste Charakter. Er war es immer beides gleichzeitig. Also er hat immer schon die Leserschaft gespalten. Es gab die etwas Vernünftigeren, die gesagt haben, komm, nimm diese blöde Weltraumratte, die ist doch nur nervig, endlich aus der Serie. Und die andere Hälfte, nein, ohne mein Gucki kann ich nicht leben, Karl, will ich nicht weiterlesen. Ich denke, die letztere Gruppe, die unwahrscheinlich zu den Fans gehört, weil Gucki halt Sachen sich erlauben konnte, die sich auch im realen Leben von uns keiner erlauben kann.
Ist das so ein ähnliches Verhältnis wie zum Beispiel Sylvia Tilly in Star Trek oder Wesley Crusher? Kann das sein?
Dass ja.
Das auch so.
Ja. Durchaus, wobei Gucki weniger Hass auf sich gezogen hat durch sein niedliches Aussehen und die zum Teil auftauchenden, durchblitzenden Scherze, die so ab den 300-400er Heften dann wirklich mehr wurden, man da doch einen ganz guten Weg gefunden hat, ihn bei der Leserschaft beliebter zu machen.
Und für dich persönlich, was, ich meine, du bist ja eigentlich atypisch jetzt. Du bist jetzt für mich als Sozialforscher, bist du praktisch der atypische Leser, der praktisch mit Gucki aufgewachsen ist. Was macht das jetzt mit dir, das zu wissen, was passiert und wie es passiert? Ich meine, das, was passiert, ist ja das eine, aber das, wie es passiert, scheint ja doch zu polarisieren.
Da bin ich wirklich sehr atypisch. Also zum einen feiere ich, dass Gucki vermeintlich, ja, es wurde schon aufgelöst, er ist nicht tot. Ich hätte mich über den Tod an der literarischen Figur gefreut. Es verleiht nämlich der Serie mehr Tiefe. Ob es jetzt unbedingt hätte Gucki sein müssen oder nicht, ich hasse Gucki nicht. Es ist eine literarische Figur. Ich fand das Ende, und da habe ich auch schon gehört, dass es hieß, Es sei sehr, sehr blutig gewesen. Also sein Gesicht war wohl eine blutige Masse. Er ist wohl richtig zu Hackfleisch verarbeitet worden. Ne? Normalerweise hätte die Redaktion das ein bisschen runtergekürzt, weil es ihnen zu heftig war, was Leo Lukas da geschrieben hat. Mir persönlich war es noch viel zu wenig Splatter. Wenn ich eine Figur umbringe, dann mit möglichst maximal Leid. Aber gut, kannst du nicht bringen, dürfte noch mehr Leser verstören. Kann ich nachvollziehen. Ja, die Beliebtheit von Gucki zu erklären ist fast unmöglich. Man muss ihn erlebt haben. Ja, und der Mausbieber durfte auch damals in den Heften Sachen, die bei anderen Charakteren einen Shitstorm ausgelöst hätten, hätte es denn Social Media gegeben. So gibt es zum Beispiel Szenen im Zyklus von Heft 100 bis 150 rund um die Pospis, sowie Szenen zu Anfang des 300er Zyklus, die Konstrukteure des Zentrums. Gucki konnte einige Ilts von Tramp ist untergegangen, retten. Eine dieser Ilts ist aufgewachsen, heißt Iltu. Kreativ, nicht
Alter,
wahr?
Alter, die Namen, ey. Die Namen sind echt all over the place, ey. Mann. Leute.
Iltu ist fast genauso stark wie Gucki, was die Geisteskräfte betrifft. Und ein Weibchen. Und zur Begrüßung und zur Untermauerung ihrer ewig währenden Liebe verprügelt er sie einfach mal.
Mhm. Stark.
Ja, wir müssen uns über dieses Bild der Gesellschaft der Frauen und Kinder gegenüber in den 60ern, glaube ich, nicht wirklich noch unterhalten. Es war damals vielleicht kein Skandal, aber es tut heute sehr, sehr weh, sowas zu lesen. Aber gut, man muss die Literatur halt immer noch so ein bisschen unter dem Kontext ihrer Zeit sehen. Ja. Von daher nehmen wir das einfach mal hin. Zu Beginn von Heft 302 erfahren wir, dass Gucki Papa ist. Also irgendwo vorher hatte man das schon mal gehört, dass er Papa wurde. Und wir lernen seinen Sohn, der zu Anfang mit 32 oder 36 Lebensjahren noch nicht mal einen Namen hat, kennen. Ein paar Hefte später kommt der Name Jumpy.
Alter, Alter. Ja, okay, kauf ich.
Lass es so stehen. Es ist halt 60er-Jahre-Humor, ja. Es ist ja auch irgendwo liebevoll. Und ja, da kommt dann so Aussagen von Gucki wieder, ich habe dich und Mama wohl nicht oft genug verprügelt.
Wow.
Alter. Ja, aber Gucki durfte das. Gucki durfte sich sowas erlauben. Ja, lässt mich kopfschütteln zurück. Man hat dann irgendwo gegen Heft 400 erfahren, dass die Mausbiber irgendwie ausgestorben sind, ausgewandert sind. Ich gehe von ausgestorben aus, zumindest in der Milchstraße. Und Gucki war fürderhin der letzte seiner Art. Und damit eine sehr tragische Figur. Weil außer seine Kabbeleien mit Bulli und seine Sondereinsätze hat Gucki nichts.
Das mutet mir jetzt alles an, wenn du mir das jetzt alles so erzählst, so ein Comic-Relief-Charakter für die jungen Leser, für die Leute, die vielleicht auch mal ein bisschen Humor in den Heften sehen wollen, weil wenn wir es jetzt mal ernst nehmen, die ersten, also zumindest die ersten 15 Hefte, die ich bis jetzt gelesen habe, da war nicht viel Humor dabei, so, da war hier und da mal so ein Tongue-in-Cheek-Moment von Bully oder sowas, aber so echter Slapstick oder sowas ist halt nicht mit dabei, so, oder so eine, wie es in Star Trek meistens mal gewesen ist, wenn Ende der Folge noch irgendein dummer Spruch gerissen wurde oder ein dummer Witz gemacht wurde. Also was gibt's da eigentlich nicht. Ist ja okay, dass es jetzt hier so eingeführt wird. Man hat jetzt einen Charakter, der für die Jungleser wichtig gewesen ist. Dann fängt man mit Atlan irgendwann an, ein Spin-off zur Serie zu machen. Und macht auch noch andere Romane, Heftserien etc. pp. Warum gab's jetzt für Gucki niemals eine eigene Serie? Ich meine, das ist doch angelegt. Das ist das gemachte Spin-off, so.
Ja und nein. Gucki brilliert am besten dann. Übrigens, Entschuldigung für die Mitzuhörer über das viele Husten und Räuspern. Wir waren gestern auf dem, ich soll ja sagen, Online-Stammtisch. Ich sag zur Ärger des Ganzen nur virtuellen Stammtisch, Darmstadt. Nein, auf dem Online-Stammtisch Darmstadt. Und wir haben von 18 Uhr bis circa 3.30 Uhr sehr intensiv und sehr interessant palavert. entsprechend bin ich ein bisschen angeschlagen. Kommt zum Raucherhusten dazu.
Zum obligatorischen Raucherhusten, bitte.
Ja, dem mit den schönen Lungenstückchen in Rot. Mm. Nein, okay, wir sind schon wieder over the top und ich werde wieder eklig, sollte ich ja nicht. Es gab viele Sonderpublikationen mit Gucki in der Form, dass er in den Planetenromanen immer wieder einzelne Taschenbücher bekam. Aber Gucki als Einzelperson war häufig... Außer Clark Dalton hat ihn jeder Autor anders beschrieben. Evers zum Beispiel hat ihn völlig over the top kindische Witze ziehen lassen, als der Charakter doch eigentlich schon ein bisschen gereift war. Du hattest halt eine gewisse Inkonsistenz in der Darstellung. Ja, so wie die Atlan-Serie zum Beispiel auch in den ersten 80 Heften ja gar nicht Atlan zum Thema hatte, sondern die Abenteuer von Ronald T. Kenner und der Uso. Und genauso hat man damals
nicht richtig... Was redest du? Hör auf damit. Können wir das jetzt einfach mal Atlan-Serie nennen? Ist es einfach okay, wenn ich da... Nee, hör auf damit. Du kannst mir dann nicht... Dann stelle ich wieder Fragen und dann sitzen wir hier wieder Stunden.
Okay, in der Atlan-Serie hat das funktioniert.
Danke.
Cookie funktioniert das so nicht. Vielleicht auch ein bisschen, weil Gucki, wie gesagt, zum Teil zwar beliebt ist, wenn du diesen Charakter aber konsistent so geschildert hättest in den 60ern, 70ern und 80ern, wie er war, und den Lesern alle 14 Tage in Gucki gegeben hättest, das wäre dann irgendwann auch merkbar zu viel geworden. Ich denke, das und der Fakt, dass viele Autoren so mit Gucki nicht so viel anzufangen wussten, ich meine, Autoren sind ja auch Leser. Ein Autor, der nicht liest, ist kein Autor, nicht wahr? Und natürlich, ich mutmaße jetzt mal einfach, nicht jeder Autor wird Gucki gemocht haben. Weil es halt schwer ist, eine Figur zu übernehmen, die von einem anderen Autor mit Leben und allem ausgestattet wurde. Ich glaube, deine eigenen Figuren liegen dir mehr als Fremde, ne?
Ist sowieso ein totaler Horror für mich, so wenn ich mir das vorstellen müsste, ich würde so ein Exposé bekommen und dann habe ich halt die eine Woche Pech und dann kriege ich halt ein Exposé nur mit Charakteren, die mir überhaupt nicht gefallen.
Ja, da kann man mit dem Exposé-Redakteur häufig diskutieren oder man bringt dann diese Sache, die da rein muss, ja, die Handlung mit den 20 Personen halt auf zwei Seiten zu Ende und dann baut man halt eine völlig geistfreie Nebenhandlung mit den eigenen Figuren. Ne? H.G. Evers war da drin ein absoluter, schon fast ein Clown. Der hat das fast ständig gemacht. Da könnte im Exposé auch drin stehen, bringe Figur A von A nach B, schreibe dazu 60 Seiten. Das hat er dann auf einer Seite abgehandelt und die anderen 59 für eine seiner Eigenkreationen genutzt.
Jetzt ist der Fall Gucki, so wie er jetzt natürlich ausgegangen ist und wie sie jetzt auch damit umgegangen sind seitens der Redaktion, dass sie sich halt wieder unter Druck setzen haben lassen und dann halt weitere Spoiler und weitere Heftinhalte schon vorher freigeben. Inwieweit kann man denn heutzutage überhaupt noch sagen, dass die Autoren und die Exposé-Autoren in Perry Rhodan überhaupt noch frei in ihre Geschichte gehen? Oder ob die mittlerweile so von Grenzen, die das Fandom ihnen auflegt oder die Leser ihm auflegen, gesteuert sind, dass sie halt überhaupt nicht mehr frei in ihrer Entscheidung sind. Ich meine, einen Charakter sterben zu lassen, ist ein ganz probates Mittel, um seinem Umfeld mehr Tiefe zu geben. Nämlich zu zeigen, das ist ja eigentlich das, was zum Beispiel auch, wie heißt der Dude von Game of Thrones, der Affe? George R. R. Martin macht, er lässt seine Charaktere sterben, um im Leser etwas auszulösen. Oder um den anderen handelnden Personen oder Charakteren halt mehr Tiefe zu geben, indem sie auf dieses Trauma reagieren können. Wie ist das bei Perry Rhodan? Ist das überhaupt noch frei? Ist das überhaupt noch echte Kunst? Oder ist das jetzt nur noch Spiel nach Plan?
Eine Mischung aus allem. Aber da würde ich analysieren, später noch zu kommen. Gucki, würde ich dir gerne noch ein bisschen die grobe Geschichte weiter mitgeben. Hat im Laufe seiner Zeit dann auch hier und da einzelne Mausbiber mal gefunden. Aber die sind ihm dann meistens unter den Händen weggestorben. Womit er eigentlich zu einer sehr tragischen Figur wurde, ja, wie ein Robin Williams zum Beispiel und wie so ziemlich jeder stark depressive Mensch. Die am stärksten depressiven Menschen bringen am ehesten andere zum Lachen.
Das ist eine tiefe Ebene von solchen Charakteren und Robin Williams ist zum Beispiel eines der besten Beispiele. Ist eine schöne Tangente, die du da anlegst, weil da ist es ja wirklich genauso. Er hat ja auch aktive Filme über über Depressionen und sowas gemacht. Wie hieß denn der Film, wo er seine tote Frau sucht?
Ich weiß, welchen du meinst, aber auf jeden Fall hat Guki zusätzliche Parafähigkeiten bekommen. Ein paar Mal ist er innerhalb der Serie schon fast gestorben. Das gab auch jedes Mal einen Aufschrei, aber nicht so in der Form. Dann hat man ihn irgendwann als Divestor wiederkommen lassen. Das heißt, er hatte alle seine Paragaben verloren und war zu einem Paradieb geworden. Das heißt, bei Berührung anderer Mutanten hat er deren Fähigkeiten übernommen. So ähnlich wie Rogue in den X-Men.
Wollte ich jetzt auch sagen.
Dass dabei auch die Vitalenergie der betroffenen Person auf ihn überging. Sprich, der Berührte ist gestorben. Mittlerweile hat er wieder Telekinese, Teleportation und Telepathie. Bei Berührung anderer Mutanten bringt er keinen mehr um. Aber er kann auch noch Schmerzensteleportation. Also er kann durch das Zero-Land, durch die Zero-Zone marschieren und damit Schutzschirme und alles überwinden. Natürlich hat er eine unheimliche Tiefe. Er liebt Mohrrüben über alles. Er ist also Vegetarier. Das soll zu Guckis Werdegang erstmal reichen. Jetzt hattest du gefragt, wie das zu so einem Shitstorm überhaupt kommen konnte. Wir nennen es einfach wirklich mal, wie es ist. Ich denke, dass wir hier eine Kombination verschiedener Sachen haben. Jetzt kommen wir eigentlich zu einem Thema, wo ich eigentlich nicht hin wollte, aber ich denke, da Chris gefragt hat. Wir haben die Corona-Zeit, die Menschen sind gestresst. Ja, und was ist eine Heftserie wie Perry Rhodan für viele von uns? Realitätsflucht. Es ist ein stabiler Faktor, der uns teilweise, uns Leser, seit 30, 40, 50 Jahren begleitet. Guki begleitet viele dieser Altleser genauso lange. Und wenn du jetzt einen Pfeiler der Stabilität in dieser sich unheimlich gefährlich und schnell verändernden Welt weghaust, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber zu reden, dass das eventuell sehr uncool ist. Und das Ganze auch noch fast pünktlich zu Walter Ernstings 100. Geburtstag.
Ja, aber dann ist es doch eher eine Diskussion über das Wie als über das Warum. Also das. Ne? Dass sowas passiert, ist ja das eine. Ich glaube jetzt nicht, dass es unbedingt mit diesem ganzen Stay-at-Home zu tun hat, dass die Leute sich dann angegriffen fühlen. Ich glaube eher, dass das dann, ich meine, wenn du schon sagst, der wird deftig zermatscht, dann hätte es vielleicht nicht einfach so sein müssen. Dann hätte es halt einfach vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen mehr Tragik dafür gegeben oder sowas. Aber ich verstehe nicht, warum sich immer alles so. Es ist halt nur Fernsehen, es sind halt nur Bücher, ne? Und ich mache jetzt Airquotes nur, weil ich weiß ganz genau, wie ich mich dann immer fühle. Aber auch für mich ist nach Picard Star Trek weitergegangen. Nachdem man mich so betrogen hat in dieser Serie, nachdem man mich so mit Füßen getreten hat in der Serie, hat danach Star Trek für mich trotzdem noch eine Bedeutung gehabt. Und ich finde halt diese Reaktion so ekelhaft, dass man sich dann so drauf einlassen muss.
Ja. Also wir müssen einfach jetzt hier auch mal festhalten, es sind vielleicht 10, 15 Leser, die da völlig jede Kontenance verloren haben, im galaktischen Forum wie auf Facebook. Über die Gemeinsamkeiten und sonstige Sachen von diesen Lesern möchte ich mich gar nicht auslassen. Dann sind wir morgen noch hier und ich habe ein Problem, weil ich politische Rants von mir lasse. Ich kann zum Teil diese Altleser verstehen, wenn ihnen diese Stabilität, die Lieblingsfigur genommen wird. Und dass der ein oder andere sagt, wisst ihr was? Ich bin nach 50 Jahren richtig von euch enttäuscht. Ich höre auf zu lesen, das war's. Gut, ist eine Reaktion. Muss man erstmal so akzeptieren, nicht wahr? Aber, dass da teilweise Mistgabeln und Fackeln nach Rastatt getragen werden oder nach Österreich Richtung Leo Lukas. Die Art und Weise, wie es geäußert wurde, ist einfach nur zum Kotzen. Da haben sich 10, 15 Leser zusammengetan und wirklich ihren gesamten Selbsthass auf diese eine Storyentwicklung projiziert. Und das Peinlichste an der ganzen Geschichte, sie beweisen damit, dass sie nicht einmal in der Lage sind, Bild-Zeitungsniveau zu lesen. Entschuldigung, jetzt rege ich mich gerade auf.
Nein, ich möchte nicht, dass du dich aufregst, Mario. Lass uns einfach drüber reden.
Ich versuche es sachlich nochmal wieder zu bringen. Wir haben Heft 3066, glaube ich, war es, Drangwäsche und die Ägidenwelt wo ich Otolot nachgebaute Menschen, also Klone mit positronischen Elementen kennenlernt. Zur gleichen Zeit wurde der Titel Der Ild muss sterben veröffentlicht. Da war mir im Endeffekt schon klar, dass sich ein Ild irgendwo an Bord der zurückkehrenden Rastschubai geschlichen haben müsste. Ich vermute, dass der Plot so kommt. Sagen wir es mal so rum.
Okay.
Du meinst, der Dioversum? Wenn du dann Heft 3000. Nein.
Okay.
Die Rastschubai war ja nicht im Dioversum.
Stimmt, stimmt. Das war die Tess.
Alles gut, du bist ja erst frisch dabei. Alles chillig. Wenn man Heft 3072 mal aufmerksam liest, das Heft wird aus der Sicht eines dritten Charakters geschildert, der natürlich auch optischen Täuschungen und Fake News sitzen kann, nicht wahr?
Kann er, ja.
Guki wird gefangen genommen und bis zur Befreiung von Guki vergehen 7 Tage. In der Zeit kannst du einen Klon heranzüchten. Es löst sich eine kleine Spiralgalaxis als Projektion. Das passiert immer dann, wenn ein Zellaktivatorträger stirbt. Ja, aber die kann man auch faken. Hatten wir schon im Neuroversum-Zyklus in den 2600 bis 2699er Heften, so um 2630 rum, bei Bully. Ja, da hat man ihn auch sterben lassen und mittels einer 3D-Projektion diese Spiralgalaxis werden lassen. Also von daher nichts Neues. Auch der Tod von Hauptcharakteren ist nichts Neues. Band 1498, Kantaro-Zyklus. Rodans Tod. Da stirbt Perry Rodan und am Ende der letzten Seite siehst du, wie Adlan um ihn trauert. Um damit dann im Folgeheft rauskommt, und damals gab es halt noch kein Internet, ne? Da mussten die Leser erboste Briefe schreiben. Und entsprechend mussten sie auch erstmal sich ein bisschen zusammenreißen, weil Klarname stand dabei. Man wusste, wer derjenige ist, der da meckert und so weiter. Muss man im Internet heute alles nicht mehr. Da kam dann raus, dass das ein Roboter in Rodan-Gestalt war. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt für dich als Außenstehende. Mhm. Ich denke, dass hier einfach jemand, so 2, 3 Altleser der üblen Sorte, eine Gelegenheit gesehen haben, Empörung zu schüren. Berechtigt bestehende Empörung. Ja, ich kann es wie gesagt verstehen, dass einige Leser empört waren. Ja, ich denke, sich empören über das Ende einer Lieblingsfigur gehört dazu. Das macht ja auch Spaß.
Ja, aber doch nicht solange auf diese Art und Weise. Also bitte.
Richtig, solange es einen gewissen Rahmen beinhaltet. Ich denke, dass hier aber gezielt ein paar enttäuschte Altleser die ganze Stimmung angeheizt haben.
Das ist aber ein Phänomen, das kennen wir ja im Internet, ne? Es gibt, wenn ich jetzt ein Video poste, keine Ahnung, auf YouTube oder sowas, das hat meinetwegen zum Rechnen, das ist am einfachsten 100.000 Klicks. So, darunter habe ich 10 Leute, also ein Bruchteil davon, nicht mal 1%, die schlechte Stimmung machen, so. Die gezielt Hate Speech machen. Die gezielt Grenzen überschreiten, rote Linien überschreiten, um halt was zu tun. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Lässt man sich davon einschüchtern? Ändert man dafür seinen Weg? Sind die Exposés jetzt umgeworfen worden? Wurde jetzt hier noch hektisch irgendwas hineingeschrieben, was überhaupt nicht geplant war? So ist die künstlerische Fiktion damit gefährdet, ne? Das sind dann so Fragen, die ich mir stelle. Aber im Einzelnen sind das jetzt nur unter 1% der Leute, die die Hefte wirklich lesen. Was ist denn mit den restlichen 99,8%, sag ich jetzt mal? Was ist denn mit denen?
Die haben den Spoiler gelesen und haben eine Möglichkeit gewittert, sich zu empören. Die konnten das Heft selber noch gar nicht gelesen haben. Aber es wurde natürlich ein Buch aufgrund seines Umschlags bewertet. Erste Welle der Empörung. Wir kündigen unsere Abos. Was ich sehr lustig finde an der ganzen Geschichte, von den 4, 5, die da wirklich das Ganze angeheizt haben, abgesehen, waren da so 20, 30 Mitläufer, ne? Die auch mit Abo-Kündigung drohen, die aber bei jeder anderen Gelegenheit immer betonen, ich lese die Serie außer hier in den Spoilern ja nicht mehr, weil bla bla bla, damals war ja alles besser. Ich habe mich in den letzten Tagen unheimlich zurückhalten müssen, nicht bei jedem einzelnen von denen zu sagen, wenn du sie aktuell nicht mehr liest, dann halt die Fresse. Nein, ernsthaft, wenn ich die Serie nicht mehr aktiv lese, wenn ich sie über diese Spoiler im Forum verfolge, weil mich die Serie einfach so nicht mehr interessiert. Gut, kann man verstehen, ist okay. Sei ja jedem selber überlassen. Aber dann habe ich auch nicht das Recht, wenn ich das Produkt derzeit nicht konsumiere im richtigen Sinne, dann habe ich auch nicht das Recht, über die Entwicklung des Produkts mitzureden.
Ja, weißt du, wenn du keinen Spargel magst. Stell dir mal vor, du würdest keinen Spargel. Magst du Spargel?
Nur die Köpfe.
Nur die Köpfe. Stell dir mal vor, du würdest überhaupt gar keinen Spargel mögen. Dann wäre das doch okay für dich. Die Situation wäre doch damit gegessen. Du isst einfach keinen Spargel, weil du magst es nicht.
Ja.
Du würdest dir niemals, würdest du aufstehen, nach Brandenburg fahren, nach Belitz oder sonst wo und dich in so ein Spargelrestaurant hinstellen und alle Leute hassen, weil sie Spargel essen. Sowas macht man doch nicht, oder? Ich meine, wenn ich aufgehört habe, eine Serie zu lesen, warum bringe ich mich dann aktiv ein, um zu sagen, dass ich sie nicht mehr lese? So, warum suhle ich mich in negativen Gefühlen? Was soll das? So, wenn ich keinen Spaß mehr damit habe, dann ist es doch in Ordnung, dann hör auf zu lesen, kündige dein Abo. Aber warum willst du es dann anderen verderben? So, ich verstehe es nicht.
Ja, das kann ich auch nicht verstehen und ich verstehe auch solche Leute nicht. Ich zitiere hier jetzt mal einen anonym, der sich an unseren lieben Sven gewendet hat, ne, unseren Neo Fessinio. Lieber Sven, ich gehöre auch zu denjenigen, die Perry Rodan in allen Variationen nicht mehr gelesen hätten, wenn es beim Tod von Cookie geblieben wäre. Das Lesen der Serie bringt mir überwiegend und manchmal auch weniger Spaß. Diesen hätte ich aber vollständig verloren, wenn Cookie, der mich 60 Jahre in der Serie begleitet, nicht mehr Bestandteil ist. Was ich da aus der ganzen Sache lerne, egal ob Cookie beliebt ist oder nicht, bei aller Tiefe, die er bekommen hat. Hier benehmen sich 50, 60, 70-jährige Männer wie kleine, vierjährige Rotzbalgen.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, aber wir haben euch trotzdem lieb. Hört trotzdem bitte weiter, ihr, die das da hört und euch angesprochen fühlt. Wir diskutieren kritisch über Themen. Und der Mario versucht mir Dinge nahezubringen, wie jetzt zum Beispiel Cookie. Ich freue mich auf jeden Fall auf diesen kleinen Mausbiber. Ich freue mich, ihn kennenzulernen und die nächsten 48 Jahre über ihn zu lesen. Und dann irgendwann werde ich bestimmt auch an den Punkt kommen, wo mich das alles total aufregt. Also ich nehme mich selbst nicht aus davon. Aber hey Leute, wir reden positiv über etwas, ne? Wir bedrohen keine anderen Menschen, weil sie andere Vorstellungen haben. Und wir verbrennen keine Bücher. Hat man früher mal gemacht, hat sich als dumme Idee herausgestellt. Deswegen, lasst uns das alles diskutieren auf einem Level, wo wir das diskutieren. Und nicht, wo wir rote Grenzen überschreiten. Seid tolerant, akzeptiert die Entscheidung von kreativen Köpfen und habt vielleicht ein bisschen Benefit of the Doubt. So. Glaubt einfach dran, dass es alles gut wird. Und hört ja, auf, ich bin noch nicht fertig, hört auf, eure negativen Gedanken in die Welt hinaus zu projizieren. Ganz viele Leute, die das jetzt mitbekommen haben, werden niemals anfangen, Perry Rodan zu lesen. Und ganz viele Eltern, die das jetzt gerade mitkriegen und wie die Leute sich darüber aufregen. Ich meine, das ist vielleicht wirklich ein bisschen geschmacklos, wenn er da zermatscht ist und wenn sein, naja, du hattest vorhin gesagt, was mit Cookie passiert, werden es ihren Kindern oder ihren jugendlichen Kindern nicht empfehlen, überhaupt mal Perry Rodan in die Hand zu nehmen. Und das ist doch das Schlimmste, was passieren kann, dass irgendetwas, was wir alle lieben, womit wir uns alle umgeben, was wir wirklich jeden Tag in der Hand haben und im Kopf, dass damit in Zukunft nicht mehr so viel gemacht werden kann, aufgrund von unserem eigenen Verhalten. Deswegen lasst es uns feiern, lasst uns die positiven Dinge herausstellen. Und in meinem Fall, ich kann nicht sagen, ich ignoriere Picard. Die Wunde ist noch zu frisch. Aber ich kann Star Trek trotzdem genießen, auch wenn es Picard gibt. Okay, das war mein Appell. Appell Ende.
Ja, und ich schließe mich dir an. Ich meine, Perry Rodan begleitet mich jetzt, seitdem ich 8 Jahre alt bin. Ich werde dieses Jahr 46, ja, das heißt 36 Jahre. Ich denke, ich kann mich mittlerweile durchaus zum Kreis der Altleser zählen. 36 Jahre sind eine verflucht lange Zeit. In der Zeit habe ich einen Cookie kennengelernt, habe ich zig Unsterbliche kennengelernt. Es gab auch den Tod von Ronald T. Kehner vor einigen Jahren. Sind jetzt 6 Jahre knapp her. Da wurde ihm von einem anderen Mutanten das Herz aus der Brust gerissen. Also auch sehr blutig, nicht wahr? Aber jetzt sind wir mal realistisch. die großen Figuren der Perry Rodan-Serie. Gehen in fast jedem Heft und den Heften zwischen den Heften Risiken ein. Risiken, die vielleicht 0,001% aller Menschen überhaupt überleben würden. Und das war in all diesen Jahrtausenden gerade mal so 5 oder 6 im Einsatz so bösartig gestorben sind. Lass es 10 sein. Jetzt ist mal einer der ganz großen 6 Namen gestorben. Vermeintlich. Das nennt man auch zum Teil Realismus. Und ja, da können manche Altleser rumheulen, und ich nenne es bewusst so provokant, dass man ihre Serie kaputt machen würde. Nein. Eine Serie bleibt nur dann interessant, wenn sie sich auch ein Stück weit wandelt. Aber wenn man selber geistig erstarrt und stehen bleibt, dann bleibt einem nur noch, sich über alles zu empören.
Also frisch bleiben ist dein Appell? Frisch bleiben im Kopf?
Ja, das ist wie bei World of Warcraft, auch wenn mir jeder Perry-Leser sagt, der Vergleich hinkt. Nein, er hinkt nicht. Bei jedem Add-on heißt es zu Anfang, das ist das schlechteste Add-on aller Zeiten, WoW war früher alles besser. Dabei sehen sie dann die guten Seiten nicht. Ja, es gab schlechtere Add-ons und bessere. Das Spiel hat sich verändert im Laufe der Zeit. Das Spiel ist so schlecht geworden. Nein. Es ist nicht besser geworden, es ist nicht schlechter geworden, es gefällt einem selber besser oder schlechter. Aber es hat sich verändert. Und wenn ich heute mit alten Spielern von damals rede, die aufgehört haben, dann merke ich, dass die irgendwo vor 10 Jahren, 15 Jahren geistig stehen geblieben sind.
Du sagst krasse Sachen, mein Freund. Wollen wir es aber dabei belassen?
Es ist aber so.
Ich meine, wir sind jetzt so bei ungefähr 40 Minuten Nachschnitt.
Ja.
Muss ja auch nicht unbedingt übergreifend sein. Ich denke, wir können weiter solche Sonderfolgen machen, wenn mal wieder was Krasses passiert. Es wird demnächst was Krasses passieren, denn irgendwann in der nächsten Zeit, und daran seid ihr jetzt gefragt, wie schnell das passieren wird, werden wir die 500 Abonnenten des Podcasts überschreiten. Mario, wie krass ist das denn bitte? 6 Monate Podcast und wir überschreiten die 500. Hättest du das gedacht?
Ich habe es gehofft.
Ja, ich hätte bei 500 Listenern schon, also bei 500 Zuhörern oder Abrufen schon gefeiert. Aber es ist schon ziemlich krass. Wir haben jetzt fast 500 Abonnenten. Soll ich mal aktuell reingucken, wie viele wir haben?
Also wenn wir 1000 kriegen, laufe ich nackt wild onanierend auf die Straße.
Bitte nicht.
Aber ich filme es nicht.
Nein, nein. Wir werden es alle in der Bild-Zeitung lesen können. Nein, wir sind immer noch bei 497. Also irgendwann wird es passieren.
Du liest die Bild-Zeitung, Brudi. Oh.
Es wird irgendwann passieren und dann werden wir auf jeden Fall nochmal ein Special machen mit ganz vielen tollen Einspielern, je nachdem, wie lange das jetzt noch dauert. Wie geht's weiter im Podcast? Wir werden irgendwann über Perry Rodan wieder sprechen, wenn ich bei Heft 19 angekommen bin und mit Heft 19 durch bin. Richtig?
Oder wenn wir noch wieder einen Sondercast machen müssen, ja.
Oder wenn wir noch einen Sondercast machen. Also ich gebe Gas, dass das nicht so schnell passiert. Ich bin jetzt relativ gut dabei wieder. Ich schaffe pro Session ungefähr ein halbes Heft. Dementsprechend wird das bald soweit sein. Und der Sven muss mal zu uns kommen, wenn wir über Perry Rodan Neo sprechen.
Oh ja, bitte.
Redest du mal mit ihm?
Ich kenne ihn genauso gut wie du.
Ich habe gedacht, ihr kennt euch wenigstens ein bisschen. Nein, Sven laden wir auf jeden Fall ein und dann gucken wir mal, wie es wird. Alles klar, bist du soweit?
Chris?
Ja?
Habe ich schon gesagt, dass ich die Leser von Perry Rodan eigentlich im Großen und Ganzen mag?
Ist das jetzt sowas, was ich hinten aus dem Podcast rausschneide und vorne ran? Und alle 2 Minuten wieder abspiele?
Das kannst du meinetwegen
machen. Ja, das machen wir so.
Das kannst du gerne machen.
Wir haben euch alle ganz dolle lieb. Hier drin.
In dem Sinne, sag es.
Nein, du sagst es. Du legst auf. Nein, du legst auf. Sag tschüss, Mario.
Chris?
Was?
Tschüss, Mario.
Tschüss, Mario.